Triggerwarnung, Flucht und Kriegserfahrungen. In dieser Folge erzählt ein junger Mann sehr ehrlich und emotional von seiner Flucht aus dem Irak, die er als Kind erlebt hat. Dabei geht es um Krieg, Verlust, Angst und belastende Erfahrungen. Die Inhalte können für manche Hörende verstörend oder retraumatisierend sein. Bitte prüfe vor dem Hören, ob du dich emotional in der Lage fühlst, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn du selbst Flucht- oder Gewalterfahrungen gemacht hast oder aktuell emotional stark belastet bist, solltest du diese Folge möglicherweise nicht anhören. Achte gut auf dich. Dein Wohlbefinden hat Vorrang. Lass mal quatschen, der Podcast des Radios Hildesheim. Wir sprechen wir mit Menschen, über die wir denken, dass sie etwas zu sagen haben. Über gelebte Demokratie, Primärprävention und Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Echt, ehrlich und ohne Skript.
Du bist dann, lass uns mal ein bisschen weiter in der Chronologie folgen. Du bist in Hannover dann mit deinem Onkel angekommen. Du hattest gesagt, ihr hattet entfernte Bekannte, die euch dann in Hannover einsammeln wollten. Ist das dann auch passiert?
Ja, es ist passiert. Wir sind zu dem, dann hat er uns mit zu sich nach Hause genommen.
Die kanntet ihr vorher schon auch?
Ja, ja, von Irak auch.
Und ihr
war schon früher hier.
Ja. Ja, ja. Was heißt nach Hause? Also wo seid ihr denn hin?
Zu seiner Wohnung tatsächlich.
Die hatten eine Wohnung?
Er hat hier schon gelebt, er konnte auch ein bisschen die Sprache. Er hat schon etwas eingelebt hier. Und hat uns mal ein bisschen das Leben gezeigt hier. Also ich glaube, wir waren 2 Wochen bei ihm. Mhm. Und dann, jetzt kommt es zu Friedland. Mhm. Friedland in der Nähe von Göttingen ist ein Flüchtlingsheim dort. Wir wurden da erstmal reingesteckt. Also erstmal da ankommen, da hingehen.
Du und dein Onkel, ne?
Ja, wir beide da. Und dann waren wir erstmal circa 3 bis 4 Monate dort, glaube ich.
Also auch ein Zeltlager sozusagen?
Da waren Container.
Container.
Und überdacht, das war in Friedland hier.
Okay.
Das war noch ganz gut. Das war viel besser als Zelte. Oh Gott.
Und konntet ihr da schon irgendwie deine Familie kontaktieren und sagen, ihr seid da, ist
genau,
in Ordnung?
Genau.
Und
wie war das Gespräch?
Ja, also 2015 gab es ja Handys mit Kamera und alles schon. Ne? Und weinen halt einfach, ne? Freude. Freude, also Freude, Tränen, alles, heulen, alles komplett durchdrehen. Wir haben überlebt, wir sind da. Ihr werdet auch zu uns kommen. Wir werden alle hier ein gutes Leben haben. Wir werden hier alle ankommen. Wir werden uns alle hier einleben und voneinander da sein. So, ja. Ja, und immer zwischendurch jede Woche Kontakt gehabt. Ne? Telefoniert, miteinander gesprochen, wie das ist, wie es denen geht, wie es uns geht. Und dann jedes Mal immer gequatscht. Und immer musste irgendwie überweinen. So, ne?
Klar.
Und dann Friedland angekommen.
Ja. Ne? Da habt ihr ein paar Monate verbracht. Wie sah das Leben dort aus? Also wenn du das jetzt auch vergleichst mit dem Zeltlager in Kurdistan und dem Friedland-Containerleben?
Also besser, auf jeden Fall besser. Aber wir hatten da, ich habe da keine Papiere oder sonst was gehabt. Die müssen erstmal wissen, wer bin ich und wer ist mein Onkel? Wer sind all die Menschen, die da sind? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und wo kann man euch reinstecken? So, ne? Und das Leben gab es halt, es gab halt kein Geld. Es gab halt auch keine Schule oder sonst was. Da wiederum musste ich halt wieder die Zeit irgendwie verbringen. Und da gab es halt so kleine Jugendzentren, wo man auch spielen konnte, auch hingehen konnte, auch Filme gucken konnte, und mit den Menschen, anderen Menschen, da waren auch Sozialarbeiter, alle, die waren alle freundlich, liebevolle Menschen. Und da habe ich Elana, irgendwo habe ich Elana gefunden und dann mir selber beigebracht. Mir hat das niemand beigebracht. Ich habe das sowas, ich sehe Schuhe mit Rollen. Wie, was war denn das? Was ist das denn? Schuhe mit Rollen sehe ich, Brian. Und die angezogen und dann natürlich auf die Fresse geflogen und wieder und wieder und wieder und wieder und irgendwann mal konnte ich die fahren. Ne? Und damit auch täglich dicke fahren. Und dann habe ich auch natürlich Freunde kennengelernt in diesem Heim. Ne?
Dann sind wahrscheinlich auch deine ersten Berührungspunkte zur deutschen Sprache auch, ne?
Nicht so richtig, nicht so, also doch schon, in dem jungen Zeitraum schon auf jeden Fall. Ne? So mit sowas wie, hallo, wie geht's? Gut. Was machst du? So, das ist so typisch so, ne?
Ja.
Genau, und da waren auch andere Jesiden, klar, ne? Viele andere Jesiden, und da habe ich einen Freund kennengelernt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wo er ist tatsächlich. Und da mit ihm die Zeit verbracht. Und dann erstmal, wir haben natürlich auch Essen gehabt, es gab sowas, ein riesen Mensa, wo man immer sich Schlange stellen musste und dann mit seinem Tablett irgendwie und dann kriegen wir was zu essen.
Jeder kriegt es selber. Was ja auch nicht selbstverständlich war im Gegensatz zu vorher. Ne? Also ich meine,
überhaupt nicht, nein. Also das hast du hier, natürlich Irak hat man auch irgendwie, alle wurden irgendwie mit Namen und Listen gemacht und irgendwie kriegt jeder irgendwie so reismäßig, Reismehl und alles irgendwie, damit man irgendwie was zu essen hatte, auch irgendwie. Aber hier war es halt komplett anders.
Ja. Hast du mit 10 dieses Ausmaß dieser besseren Welt, die ja euch dann sozusagen auch, also über die ihr ja immer schon vorher auch gesprochen habt, wie du gerade erwähnt hast, hast du dieses Ausmaß überhaupt verstanden, dass du, wenn du jetzt in Deutschland bist, dass dich vielleicht eine bessere Zukunft erwarten könnte im Gegensatz zu vorher? Also jetzt einfach rein meinungsfrei gefragt.
Tatsächlich bewusst war es mir nicht,
aber
einfach weil ich halt dieses plötzlich dieses feste, sicheres Gefühl hatte. So, es ist kein Krieg mehr da, es ist nicht mehr das beschissene Leben, den ich da hatte, den wir da hatten. Ich glaube, weil ich halt diese ganze Zeit da war so und jetzt auch nicht mehr vorstelle, sondern die Vorstellung erlebe im Leib und Seele, mit Leib und Seele, war das so, war das so nie so bewusst so richtig. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich gelebt so, ja.
Jetzt seid ihr ja in Friedland angekommen und habt die Monate dort verbracht. Was ist nach Friedland passiert? Was wurde euch gesagt? Beziehungsweise was war der nächste Prozess? Und die anschließende Frage daran, wann war dann das erste Mal der Kontakt in physischer Form im Gegensatz zu deiner Familie da? Also wann war das erste Mal sozusagen dann deine Familie auch da? Reden wir vielleicht mal über den Teil über nach Friedland. Was ist passiert?
Genau, Friedland, dann haben die uns gefragt, wo wollt ihr hin irgendwie? Diesmal Hildesheim.
Warum?
Bewusst Hildesheim, weil hier viele Bekannte von uns sind tatsächlich. Mhm. Bekannte, keine Bluesverwandte, aber Bekannte von uns. Hildesheim, wir hatten Kontakt auch zu denen gehabt. Wir konnten auch natürlich von Friedland aus rausfahren, wir waren nicht gefangen. So, ne? Wir durften auch wieder rausfahren, natürlich wieder zurück, weil wir nirgendwo anders hingehen könnten. So, ne? Muss halt wieder da zurück irgendwie. Aber Hildesheim war der Ort und dann wurden wir in die Senkstraße 10 geschickt. Mhm. Senkstraße 10, ist da ist ein Flüchtlingsheim und dort wurden wir reingesteckt, mein Onkel und ich, und da kamen wir an, nur wir beide, und dann wollten die uns halt zusammen in so einem kleinen Raum-WG mit irgendwelchen anderen fremden Menschen erstmal reinstecken. So.
Und da Anfang ist man 2016 Leben. Gewesen sein dann, oder?
Ja, ganz genau, Anfang 2016 war das, genau, und da waren wir hier in Hildesheim und mein Onkel hat mir dann gesagt, so, wir können halt irgendwie nicht mit denen zusammen leben, die da so und so, so komische Leute so. Für ihn war das, hat er dann gesagt, mir war das irgendwie nicht bewusst so die ganze Zeit. Ich habe nur daran nachgedacht, wie begeistert ich von allem, jede Kleinigkeit, die ich sehe, bin so, ne? Dieser Welt, die ich hier habe. Und dann meinte mein Onkel zu mir, sagt, du musst weinen. Du musst weinen und sagen, du kannst nicht in diesem Zimmer hier leben, wir brauchen irgendwie irgendwas anderes. Mhm. So, ne? Hab ich auch getan. Ich hab auf Kommando geheult. So, ne? Ich hab auf Kommando geheult und gesagt, ich kann das noch nicht. Ne? Und dann haben sie deren Mitleid gehabt. Und was voll süß ist, aber auch irgendwie schade ist, weil ich halt irgendwie so. Dann wurden wir in eine kleine Wohnung gesteckt, die ist in Nordstadt. Die Wohnung, das ist eine Wohnung, das war, sagt einer von euch, der Samsung-Kiosk war in Nordstadt?
Klar.
Daneben ist so eine beinahe kaputte, die fällt bald runter oder so.
Steuerwalder
so, ja, genau, da bei einer Wohnung, ganz oben im Dachgeschoss, haben mein Onkel und ich erstmal gelebt, 2 Jahre lang. Ne?
Alleine. Ich hätte eine Zwischenfrage, die mich schon seit du angefangen hast, darüber zu erzählen, dass du mit deinem Onkel losgestartet bist und das Geld von deinem Vater bekommen hast.
Ja.
Abseits dieser gesamten Dramatik, die sich ja jetzt da auch abgespielt hat und des gesamten Fluchtprozesses, den du da durchgemacht hast, wie war denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Onkel eigentlich? Also sowohl vorher halt, als auch über diese sehr intensive Zeit, die ihr ja miteinander auch verlebt habt. Also wie kann man das vielleicht kurz zusammenfassen und beschreiben? Weil du bist ja getrennt von deinen Eltern.
Ich war 2 Jahre lang zusammen, nur mit meinem Onkel zusammen. Das war die einzige Familie, die ich bei mir hatte, richtig. Ne? Auch für ihn selber. So.
Ja.
In Irak ist das so, wenn man heiratet, kümmert sich die Frau um die Kinder und alles andere und sie erzieht die so richtig eigentlich. Der Vater ist dann da, besorgt das Geld, kommt nach Hause, verbringt auch mit den Kindern etwas Zeit. Aber die Mutter ist die richtige Erzieherin, die hauptsächliche Erzieherin. Wir haben nicht viel Geld gehabt, wobei ich mir auch nicht viel besorgen konnte. Aber das war weder mir oder ihnen noch so wichtig. Wir waren einfach nur froh darüber, dass wir hier irgendwie sicher sind so und bald unsere Familie zu uns kommt. So irgendwie. Und nach 2 Jahren, ich habe eine gute Bindung zu meinem Onkel gehabt, immer noch. Wir sind immer noch cool, wir waren Freunde so ein bisschen.
Ihr habt ja auch ein gemeinsames Ziel irgendwie gehabt. Ne?
Und irgendwie schon. So,
gearbeitet, ne?
Und er war sehr froh darüber, wie ruhig ich war, wie gelassen ich irgendwie war und ich selber darüber, auch auf der Weg und der Flucht hierhin. Ja. Ich habe nie so richtig durchgedreht, ob ich 10 war, sondern ich war schon immer ein ruhiges Kind irgendwie. Ich war immer so ein Lieber und habe anderen geholfen. Ja, und 2 Jahre, nach 2 Jahren, 2000, ja, dann schon 18 müsste sein, Anfang 18 so, ne, kam dann die Familie meines Onkels. Da war dieses Familienzusammengehörigkeitsgesetz, ne, sein Kind und die Frau von ihm nach Deutschland gereist. Und dann sind wir wieder in die Senkstraße 10 zurückgekommen, weil da wir jetzt aber 4 Personen waren und nach Familie waren so richtig mäßig. Und da haben wir erstmal 2 Jahre gelebt. Und da zwischendurch auf die zur Schule gegangen, die Grundschule Nord, in Hildesheim war ich da. Mhm. Ja, ich hatte zu Beginn, bevor die Familie meines Onkels kam, wir uns richtig erleben konnten, auch später noch. Ich hab eine Betreuerin gehabt, ne, die mir sozusagen das Bürokratische gemacht hat hier und mich auch in die Schulen angemeldet hat und gesagt hat, was wo ist und welche Termine sind. Mein Onkel weiß ja nicht und ich sowieso schon nicht. Ja. Ne?
Du warst ja mittlerweile 12 oder 13 dann, oder?
Ja. Also, ja,
also du hast die 14,
15, oder?
11 schon gewesen. Also als wir nach Hildesheim kamen, war ich schon... Ja, sagen wir 11. War ich schon 11. Ja, weil ich Februar groß war.
Ja, und dann hast du die Grundschule Nord, die 4. Klasse, nochmal nachgeholt. Konntest du mittlerweile schon nach den 2 Jahren, die du hier gelebt hast, relativ gut Deutsch sprechen oder dich verständigen zumindest?
So einzelne Worte konnte ich sagen. So, ja. Ne? Ich wurde in der Grundschule Nord erstmal in einem, als nach der Hildesheim kam, 2016 wurde ich in eine Ballerklasse gesteckt. So. Und da war ich einmal ein halbes Jahr, glaube ich, circa. Und nee, Anfang 2016 genau reingesteckt und dann ein paar Monate in der Sprachlernklasse geblieben. Und dann haben sie gemerkt, okay, ist ganz gut so, ne? Dann geht er mal hier, läuft dann ganz gut. Haben sie mich direkt in die 4. Klasse gesteckt.
Ah, okay.
Natürlich, ja, 11. Klasse. Ich habe 4 Klassen irgendwie übersprungen und nichts das vorher gehabt, nichts davon. So, ne? Weshalb das vielleicht auch der Grund ist, warum Grammatik schlecht bin, wahrscheinlich.
Was unter dieser gesamten Betrachtungsweise das geringste Problem ist. Ne? Muss man ja wirklich mal sagen.
Meine. Aber ja, das stimmt. Oh Gott, ja. Und dann wurde ich auf die Geschwister-Schulschule geschickt, die einzige.
Ab der 5. Klasse dann?
Ja,
und genau. Und die hast du von der 5. bis zur 10. durchgezogen?
Genau.
Springen wir nochmal einen Ticken zurück. Die Familie deines Onkels ist nach Deutschland gekommen, nach 2 Jahren.
Oh ja,
ihr
genau.
Ihr habt in der Steuerwalder Straße gelebt, seid dann mit der Familie deines Onkels in die Senkingstraße zurück. Wann kam denn deine Familie?
Genau, die kam 2 Jahre weiter, also 2 Jahre nochmal später.
Das heißt, du warst 4,5 Jahre alleine auf dich selbst, also du warst alleine für dich selbst verantwortlich.
Ich hatte keinen Körperkontakt, ich hatte keinen präsenten Kontakt.
Wie war das für dich, auch innerhalb dieses bestehenden Familienkonstruktes deines Onkels? Klar, es ist Verwandtschaft, aber trotzdem hatte er auch sein eigenes Kind, wie du es gerade erwähnt hattest. Und du warst ja dann so sozusagen, ja, das adaptive Kind, was jetzt mit in dieser Familie war, wurdest du trotzdem gut behandelt und auch
übelst,
genommen? Ich meine, das ist ja auch eine zwischenmenschliche Herausforderung.
Na klar,
so mäßig. Zwölfjährigen.
Ach, ich muss jetzt mich in diesem kleinen, die sind auch noch kümmern und alles, oder? Ja. Obwohl ich nicht die Verantwortung eigentlich habe. Das war überhaupt
wie fühlte
nicht so
sich gewesen. Das für dich an? Ich meine, man guckt ja schon mit 11, 12, 10, 11, 12, 13 nach Menschen, denen man sich nahe fühlt und versucht, an denen so ein bisschen heraufzuschauen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, deswegen frage ich da so intensiv und so interessiert nach. Und natürlich ist es auch schwer, sich respektiv in die Situation eines 12-Jährigen zu versetzen, auch aus deiner Perspektive, weil man ja diese gesamte Gefühlswelt, die ist ja noch sehr konfus. Trotzdem, Wie hat sich das insgesamt für dich angefühlt? Du hast ja sicherlich auch deine Eltern und deine Geschwister vermisst.
Natürlich.
Und du hattest ja jetzt ein absolutes Bild davon, wie ein Familienkonstrukt in Deutschland, ein geflüchtetes Familienkonstrukt in Deutschland funktioniert. Und du warst aber trotzdem ja irgendwie, gehörtest du dazu, aber ja auch irgendwie nicht.
Irgendwie auch nicht. Natürlich, dass der Gedanke war einem bewusst halt. Ne? Und die waren aber sehr freundlich zu mir. Habe öfter mal den Gedanken gehabt, wie schön es wäre, meine eigene Familie jetzt zu haben, weil ich dann Freunde und alles kennengelernt habe, die eine Familie hatten halt. Ne? Und bei dem sie sagen könnten, Mama hat Essen gemacht, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Und das, natürlich, meine Tante war dann halt sozusagen meine Adoptivmutter so, ne? Mhm. Die waren sehr freundlich zu mir, die haben für mich auch alles getan, was alles nötig war. Selbstverständlich, wie du sagtest, man hat nie dieses Familienbindung, starke Familienbindung nicht gehabt, gab es eigentlich so richtig, weil einfach der Fakt da war, dass das nicht meine leiblichen Eltern sind. So, ne? Und genau, die 2 Jahre später, 2019 dann, kam dann die Familie, meine Familie.
Wie war das? Wo kam die an? Wie hast
Hannover.
Und du bist mit deiner, wo sonst?
Ja, wo sonst?
Du bist mit deiner Tante und deinem Onkel und deinem Cousin dann nach Hannover gefahren? Yes. Und dann kamen die aus dem Zug raus? Oder?
Nee, mein Onkel und ich alleine zusammen. Die Tante ist zu Hause.
Ja, okay.
War hier Hildesheim Bahnhof wieder getroffen.
Verstehe. Also die sind dann, Also die sind in Hildesheim ausgestiegen oder in Hannover?
Nee, Flug, meine Tante und so haben die in Hildesheim getroffen, aber ich und mein Onkel haben sie in Hannover.
Alles klar, das heißt, ihr wart dann am Flughafen Hannover
ja.
Und die kommen raus. Und jetzt brauche ich von dir vielleicht genau noch mal so eine Situationsbeschreibung. Du stehst, ich kenne diese Situation in Hannover. Ja, das kann ich mir, also, ich kriege Gänsehaut, während ich darüber nachdenke gerade.
Ich schwöre dir, mein Onkel meinte also zu mir so, willst du weinen? Ich so, ich werde nicht weinen, alles gut. Ich habe doch die ganze Kontakt mit dir, ist alles gut so, ne? Telefonier mit dir, ne? Und das erste Gesicht, den ich sah, war von Schalke, meinem kleinen Bruder.
Ja.
Ich habe ihn umarmt und ich habe kein Wort sagen können, weil ich nur geheult habe. Er hat geheult, meine Mutter hat geheult, alle haben geheult. Es war selbst mein Onkel, mein Vater, alle haben geheult. Ich stehe meinem Vater selten heult. Ich habe 2-mal in meinem Leben gesehen, so heult. Als ich ihn verlassen habe nach Deutschland und als wir ihn wieder gesehen haben. Das waren die 2 einzigen Male, wo ich gesehen habe, dass er weint. Das war's. Es ist echt, es ist wir sind da, wir sind angekommen, so mäßig. Wir sind hier. 4 Jahre, 5 Jahre nach dem Krieg sind wir jetzt hier. Wir können hier leben. Es ist alles gut.
Wie waren die Folgestunden? Also, ich...
Quatscht eigentlich.
Ihr habt über alles geredet, oder?
Alles geredet. Die ganze Zeit irgendwie in Körperkontakt gewesen, so, weil du hast das nicht da gehabt die ganze Zeit. Ja. So, ne? Sie endlich zu spüren, dass sie da sind.
Du hast bestimmt auch schon alles erzählt, was du so gemacht hast in den Jahren hier und wie Deutschland so
alles,
ist, oder?
Alles.
Die ich sind doch bestimmt, das war doch eine Euphoriewelle, das war doch wie alle Feiertage der Welt zusammen auf einem Tag
das, selbst
gelegt.
Das
beschreibt es nicht
es,
mal.
Es geht nicht. Es ist so ein unfassbar schönes Gefühl. Das war, was für ein Tag war das? Ich glaube, Oktober war das gewesen, als ich nach Deutschland kam. 2019, irgendwann Oktober. Ich glaube, 22. Oktober war das.
Und dann erstmal mit in die Wohnung rein auch?
Genau, dann zusammen. Und dann weiß ich noch sogar, wir sind Hildesheim angekommen. Mhm. Ne? Später mit dem Zug. Und viele riesen Koffer, alle in Buslinie 4 reingesteckt. Ne? Und erstmal nach Dresden fahren. Und da hat dann meine Tante, meine Eltern und alle anderen auch mal wieder gesehen.
Haben sie dir, du hattest gerade große Koffer erwähnt, haben sie dir etwas mitgebracht von den Dingen, die du vielleicht auch zurücklassen musstest? Oder gab es irgendeine Leibspeise, irgendeine Kulinarik, die du hier vermisst hast, die du das erste Mal wieder so richtig essen konntest oder dir zu Gemüte ziehen konntest?
Nicht wirklich, tatsächlich. Weil meine Tante da war, habe ich alles wieder zu essen bekommen, was ich auch egal gegessen habe. So.
Ja.
Ne? Aber die haben mir Kleidung alles mitgebracht. Die haben mir sehr viel mitgebracht, sehr viele Schuhe und alles.
Ja.
Sala, hier, das habe ich da, das habe ich da. Die haben sehr viele Kleidung alles mitgebracht und ja.
Verstehe.
Ja.
Und dann war der Dresdenstedt und dann war das Leben erstmal vollkommen. Ne? Wie war dein Deutsch zu der Zeit?
Ganz okay.
Und in dem Jahr, also Ende des Jahres, müssten wir uns kennengelernt haben.
Ja. Da war ich dann halt in Sengenstraße 10. Da waren wir zusammen mit meiner Familie in Sengenstraße 10. Und da wiederum wäre es so jetzt, okay, jetzt ein Leben hier.
Richtig. Und dann hast du Hausaufgaben, Nachhilfe bekommen und dadurch bist du in diese sozialen Kontakte reingerutscht, die dann in irgendeiner Art und Weise jugendzentrumsbasiert auch passiert sind und dadurch haben wir uns dann kennengelernt. Und jetzt, etliche Jahre später, sitzen wir hier und reden darüber. Und so tiefgründig hast du mir das auch alles noch nicht erzählt. Also so detailliert wusste ich das vorher auch noch nicht.
Es ist übelst viel. Du,
ja, na klar, das sind ja auch immer wieder kleine Mosaiksteine und Erinnerungen, die man ja dann auch irgendwo vielleicht auch aus Selbstschutz verdrängt, ne, teilweise.
Vielleicht, ja.
Aber auch Dinge, die man sich, wenn man dann im Erzählfluss ist, wieder hervorruft und denkt, ja, stimmt, ja, da sind schöne Emotionen.
Da kommen halt eigentlich wieder neue Bilder dann halt, ne, die man halt vergisst, das erzählen, ja.
Trotz all diesen Widrigkeiten, trotz all diesem, ich bin alleine, ich bin auch in einem, naja, Identitätszwiespalt, in dem ich mich befinde, also wo gehöre ich wirklich hin, nicht nur auf der kleinen Ebene, sondern auch auf größerer Ebene, weil...
Auf der ganzen Welt, also wo gehöre ich jetzt auf diesen kleinen Planeten hin?
So und auf der kleinen Ebene schon familienbasiert, also ne, klar, das ist dein Onkel und deine Tante und dein Cousin, trotzdem hat man nicht das Gefühl, so diese Wärme und Geborgenheit, das ist ja ganz natürlich irgendwie zu spüren, zu sagen, okay, eigentlich bräuchte ich mütterliche und väterliche Wärme und die von meinen Brüdern. Ja. Trotz all diesen Widrigkeiten hast du es irgendwie geschafft, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, also trotzdem immer noch sehr gelassen zu sein, das scheint dich ja auch in deiner Kindheit schon ausgezeichnet zu haben, und ein Studium zu beginnen. Das, wenn du das jetzt alles so betrachtest, von deinen Erzählungen, die jetzt sehr frisch warm sind noch, ne, die du jetzt gerade erzählt hast, wie irre auf einer Skala von 1 bis 10 ist das eigentlich, dass du jetzt hier sitzen kannst, frei auf der deiner nicht muttereigenen Sprache darüber zu erzählen, ein Studium im Zweitsemester zu sein, als Lehrkraft bald arbeiten zu dürfen und eine eigene Wohnung zu haben, zu in der du wohnst. Wie irre auf einer Skala, wenn du dich selbst jetzt nicht kennen würdest. Also du würdest jetzt meine Position... Brian,
soll ich mal ehrlich sein? Ganz ehrlich, dieses... ich weiß nicht, ob irgendwen von euch das schon mal passiert ist, ne? Aber manchmal habe ich so Momente und das passiert mir jede Woche mindestens einmal. Mhm. Ne? Und das wird mir mein Leben lang auch noch weiter passieren, weil ich immer neue Phasen im Leben habe und immer was Neues lerne. Man lernt ja nie aus. So, ne? Habe ich manchmal so einen kurzen, schnellen Bilanz, so einen schnellen Blitz, so, ne? Von wo ich wo gelandet bin und denke mir so, was? Mhm. Hä? Es ist doch, ja, und, aber im Positiven, verstehst du meine, im Positiven, wie froh und glücklich ich mich schätzen kann, hier zu sein, das alles erreicht zu haben und nicht alleine, wie toll es ist, die Menschen, so wundervolle Menschen um mich herum zu haben, wie schön es ist, deren Hilfe gehabt zu haben und ehrlich, es funktioniert auch nicht. Niemand schafft irgendwas alleine komplett. Es ist immer schön zusammen zu sein. Man ist ja Mensch, wenn man unter Menschen ist. Mhm. Ne? Und es ist ein komisches, unbeschreibliches, schönes Gefühl. Mhm. Irgendwie, ja.
Krass.
Ja,
es ist ein sehr, sehr starker Tobak, den du hier erzählt hast. Ich hätte abschließend eigentlich gerne noch mal so zwei Dinge von dir gewusst.
Lieben gerne.
Erste Frage. Angenommen, in der Nacht, in der du mit deiner Familie auf dem Dach schliefst und ihr die Schüsse gehört habt, ja? Angenommen, diese Schüsse wären nie gefallen und du hättest diese nicht gehört und es wäre keine Panik ausgebrochen, ihr hättet euch nicht verstecken müssen und es wäre im Endeffekt kein Krieg ausgebrochen. Und du hättest dort dein Leben jetzt verbracht. Wie würde das heute aussehen? Ich meine, du sitzt jetzt zu dem Zeitpunkt hier und sprichst über ein Leben, das du hättest ja gar nicht so absehen können. Und trotzdem hast
du nicht vorstellen können, geht ja nicht.
Genau.
Nicht, geht ja nicht.
Wie wäre dein Leben verlaufen und wo würdest du jetzt heute sitzen, wenn wir über eine Parallelwelt sprechen würden, im Irak zum Beispiel? Was wolltest du werden? Ich meine, jedes Kind mit 10 hat ja Vorstellungen. Ich wollte Astronaut werden. Ich meine, so sehr hat das jetzt nicht geklappt. Ich habe keinen Helm auf und sitze hier und spreche mit dir, was viel schöner ist, was ich mir für mein Leben auch nicht hätte besser vorstellen können, dass ich diesen Job heute mache, den ich mache.
Ja, es ist halt anders
gelaufen,
natürlich.
Ja. Ne, hatte ich den Wunsch, Feuerwehrmann oder Astronaut zu werden, einfach aus einer behutsamen Kindheit heraus.
Ja.
Was waren denn deine Träume und Wünsche mit 9? Und wo würdest du eigentlich dann realistischerweise mit 20 eigentlich sitzen im Irak?
Das Überraschende ist, Einem wird das gar nicht beigebracht im Irak, also zu meiner Zeit da. Ne? Mhm. Mich wird nicht gefragt, was willst du später werden? Mhm. Mich wird nicht gefragt, was hast du Lust zu werden? Mir wurde nicht gezeigt, keiner von uns wurde gezeigt, guck mal, das kannst du machen, das ist schön. So kommst du zu diesem Beruf hin. Das kannst du werden. So, ne? Wenn ich in das nicht gekommen wäre, so nicht passiert wäre, und ich jetzt mit 20 Jahren noch leben würde, in dem Ort da, ne? Sehr wahrscheinlich wäre ich jetzt verheiratet. Mhm. So. Mhm. Weiß nicht, vielleicht hätte ich auch ein Kind, keine Ahnung, kann ja auch sein. Ist ja nicht ungewöhnlich, dass man dort irgendwie zu der Zeit mit 20 ein Kind hat, oder so zwei, ich sag mal. Und hätte wahrscheinlich handwerkliche Arbeit gemacht, Maurer, verputzen, streichen vielleicht auch. Ne? Das ist die Arbeit, die mein Vater gemacht hat. Hätte wahrscheinlich das gemacht.
Okay.
Sehr wahrscheinlich. Ne? Man verdient damit gut, aber mit 40 ist das nicht mehr so gut.
Ja, verstehe. Ja.
Das wäre wahrscheinlich mein Leben gewesen. Mhm. Ja, meine Geschwister wären älter geworden, die wären verheiratet, eine Hochzeit gehabt. Oh, die Hochzeiten dort sind frei unter dem Himmel. Mhm. Irgendwo, irgendwas. Musikboxen sind irgendwie laut, irgendwo in der Natur.
Okay, verstehe.
In der Natur, sage ich, irgendwo draußen.
Ja?
Ja.
Irre.
Das wäre das gewesen. Nicht mal in eigenen Wohnung richtig so, ne? Wahrscheinlich zusammen, wenn ich verheiratet wäre, dann in einem Zimmer im Haus von der Familie. Dann, ne? So wäre es verlaufen wahrscheinlich. Mhm. Das wäre irgendwie verputzen oder so, irgendwie irgendwas.
Es wäre anmaßend, dich hier zu fragen, was du besser hättest gefunden. Deswegen spare ich mir diese Frage sicherlich, weil wir sitzen ja hier. Und,
come on.
Ja.
Ich weiß, chronologisch hätte ich schon vorher viel früher eingehakt irgendwie, aber ich bin einmal hängen geblieben, als du gesagt hast, dass es sehr, sehr teuer war, hierher zu kommen. Weißt du das, wie viel ihr so dafür?
12.000.
12.000
ungefähr 12.000
Euro dann?
In Dinar ist es viel, viel mehr. Ne? Du kommst mit 1.000 Euro in Irak locker einen Monat gut klar, super gut klar. Mhm. 12.000 ist dort für die Verhältnisse, die wir damals hatten, wirklich viel. Yeah. Ne? Mhm. Wir hatten Glück gehabt, dass mein Vater irgendwie viel gearbeitet hat und hatte gute Kontakte, weil der vor dem Krieg auch gut gearbeitet hat und Gutes an alles viele große Kontakte hatte und hat gearbeitet, gespart, Auto verkauft. Mein Onkel für 8.000 und ich dann für 4.000, kleine Kinder für 4.000. Ja, weil die nicht so schwer sind.
Mhm.
Ja.
Was ich noch so gedacht habe, du hast jetzt ja wirklich 10 Jahre hier schon verbracht, genauso lange wie in deinem Heimatland.
Ja.
Wie ist es denn aber so für deine Eltern? Die haben ja viel mehr Zeit in Irak verbracht. Ne? So.
Die lernen die Sprache auf jeden Fall viel, 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 viel mehr schwieriger, als ich es gelernt habe. Auf
in
jeden
Erwachsenenalter
Fall.
Sowieso
ist schwierig schwer, zu lernen. Ja. So. Aber die leben sich mittlerweile in die Gesellschaft ein. Sie können mit digitalen Sachen umgehen. Mein Vater mittlerweile seit letztes Jahr Mai, glaube ich, oder sogar davor, glaube ich, nee, ich glaube 23 oder letztes Jahr, um den Dreh, eine kleine, selbstständig geworden, eine kleine Gewerbe aufgemacht.
Handwerk, Trockenbau.
Sein eigentlicher Job war richtig gewesen, eigentlich verputzen so alles und hat sogar Häuser gebaut und alles. Ich habe keine Ahnung wie, irgendwie abgucken und machen. So,
ja,
ne?
Ja.
Hat irgendwie funktioniert. Ich bin sehr stolz auf meinen Vater, wie krass er sich und wie schnell der sich hier eingelebt hat und arbeiten konnte und seinen Führerschein hatte.
Genau, wir haben dich ja auch nicht einfach nur ohne Grund irgendwie eingeladen oder so und schon gesagt, du passt einfach zu dieser Arbeit, die wir auch machen. Genau, wir geben ja Workshops zum Thema Frieden. Frieden kann jeder. Und was Brian und ich immer erzählen, ist ja einfach nur theoretisch. Ne? So, also wir haben zum Beispiel die Bilder ja auch hier ausgestellt im Pop-Up-Store, irgendwie die Krieg zeigen.
Ja.
Und trotzdem ist es etwas, was uns beiden nicht passiert ist. Und es ist so abstrakt irgendwie, das, was du gerade einfach alles erzählt hast. Das, ne, und wir aber irgendwie ja versuchen, das anderen auch nahe zu bringen, um einfach irgendwie mehr eine Friedlichkeit miteinander herzustellen oder aufzuzeigen, ja, okay, Krieg ist einfach nur beschissen. Ne?
Es
trennt Familien, es macht Leben kaputt. Genauso wie wir zum Thema Zivilcourage Workshops geben, zu sagen, ey, wir brauchen Zusammenhalt. Du hast vorhin auch einmal gesagt, ne, man muss mit anderen Menschen zusammen sein, um das zu lernen. Und meine Frage ist eigentlich eher so dieses, gab es Stellen, wo du dir mehr Unterstützung gewünscht hättest? Oder naja, das, worüber wir immer reden, klassische Anfeindungen, wo es dir schwer gemacht wurde und ne, der Diskurs immer über Integration, Inklusion. Du bist ja hier gerade als Paradebeispiel, sitzt du hier so, ne? Aber wo du sagst, oh, das hätte ich mir anders gewünscht oder wie könnte es besser noch funktionieren oder...
Ja, ich habe ja euch alles erzählt, wie mein Leben vorher war und es ist alles besser, egal in welcher Hinsicht, es war alles besser als vorher. Ich bin sehr froh über alles, was war und wie ich Unterstützung hatte. Wenn ich mir aber nochmal zurückdenke, was vielleicht anderen Kindern, die vielleicht selber in so einer Lage sind wie ich, wünschen würde, wäre wirklich, den bewusst zu machen, wo sie gerade sind. Bewusst zu machen, was passiert ist und vielleicht mal irgendwie denen so ein bisschen den Raum geben, auch darüber irgendwie vielleicht zu sprechen. Das ist kann auch helfen und dem bewusst zu werden, wo du bist jetzt, also wie bist du da hingekommen. So, ne? Und ich merke so selber, wenn ich darüber spreche, dass es mir echt gut hilft, es hilft einem halt irgendwie klar zu kommen damit so ein bisschen. Ne? Und es runter, also zu verdrängen und runter zu schlucken so ein bisschen, ist irgendwann mal nicht okay, spätestens irgendwann mal später kommt es irgendwie zurück auf einen und vielleicht der Einzige wäre, und das macht ihr ja schon die ganze Zeit, über Krieg sprechen, zu zeigen, dass es nicht okay ist, zu zeigen, dass es niemals passieren sollte und dass Frieden kann jeder und jede so und ich finde super, was ihr tut und ich würde einfach nur eigentlich, das Einzige, was ich sagen würde, wäre eigentlich, den bewusst zu machen, zu zeigen, wo sie eigentlich gerade sind. Und vielleicht mal immer so ein, das ist aber eigentlich die ganze Zeit da, so zu zeigen, was wollt ihr jetzt machen? So, ne? Vielleicht, weil ihr das vorher in eurem Leben oder dadurch, dass ihr jetzt wollt, seid, nie wirklich diesen Raum gehabt.
Wege aufzeigen.
Oder? Ja, Wege aufzeigen. So, ne? Du hast so viel Freizeit. So, ne? Also so Freiheit hier. Also, ne? Hier und denen dann zeigen so, es ist kein Problem, das zu nutzen. Es ist dafür da, es ist für euch da. Ihr könnt es. Ne? Und nur ihr könnt es. So, ne? Und niemand nimmt euch das irgendwie so weg oder so. Kann auch niemand. Mhm. Na, ihr habt die Rechte dazu. Es ist okay. Hier seid ihr Menschen. Hier könnt ihr mit anderen sein. Hier ist es vollkommen okay, mit anderen zu sein. Und dass man das so zeigt. Und das, ich weiß ja eure Arbeit, genaue Arbeit. Und das zeigt ihr ja auch.
Danke, Sada. Wir versuchen es, aber mit solchen Formaten wie diesem hier versuchen wir das noch näher zu bringen. Und wenn wir jemanden haben, der authentisch darüber berichten kann, dann ist es für unsere Arbeit noch mal wertvoller. Und wir haben hier einen Synergieeffekt, glaube ich, der so tiefgründig gar nicht erwartbar war für mich jetzt persönlich innerhalb dieses
Gesprächs. Und da tut sich jetzt noch mal so ganz viel auf über dich und deine Persönlichkeit. Als du vorhin gesagt hast, du bist 20 geworden, ne? Ich dachte, also von deiner Reife und wie du einfach auftrittst, ich dachte auch, dass du schon 30 bist.
Ja, das sagst du so auf die Leute.
Ja, wow, aber du hast auch schon so viel erlebt, wie jemand vielleicht in 80 Jahren nicht erlebt. Ne?
Letzte Frage. Du hast 10 Jahre im Irak gelebt, 10 Jahre jetzt in Deutschland. Was denkst du, ist am heutigen Tage in 10 Jahren mit dir los? Wo bist du? Was machst du? Was denkst du, wirst du sein?
Es ist vollkommen okay. Du kannst mit all deinen Problemen hingehen. Es gibt Menschen, die helfen und sie wollen dir helfen. Und sie können dir auch helfen. Nutzt es. Und es funktioniert. Und das ist so das, was ich unbedingt möchte. Also wirklich so gerne will in 10 Jahren. Und drumherum einfach wahrscheinlich ja, eine schöne eigene Wohnung. Mhm. Vielleicht aber dann auch zusammen leben mit einer Freundin. So, ne? Auch mal. Manche 30, so, ne? Auch mal eine Partnerin an meiner Seite zu haben, wäre auch schön. Ne? Und euch noch da zu haben. Alle, die ich jetzt habe, da zu haben, wäre so schön. Und das wird es auch.
Sehr gut.
Das wird es auch.
Ich kann dir nur garantieren, dass wir uns wahrscheinlich dann immer noch kennen werden. Ich werde es von überzeugen.
Ja, klar!
Sada, vielen Dank, dass du der erste Gast unseres Formates Lass mal quatschen warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke, dass du Gast uns so tiefe schön. Eindrücke hinterlassen hast. Und ich glaube, das sind auch weitreichende. Auch bei mir jetzt innerlich arbeitet es schon. Ich hoffe, dass wir diesen Effekt halt auch auf die Hörerschaft übertragen können. Wir laden dich jederzeit gerne herzlich wieder ein und gerne auch vielleicht Teil eines Workshops zu sein oder da mal auch darüber so leicht zu erzählen, was du hier heute erzählt hast.
Immer gerne.
Empfehle das weiter, was du hier heute erlebt hast. Gerne. Wir suchen weiterhin natürlich viele Gäste. Freuen uns, dass du da warst und wünschen dir erstmal weiterhin ein schönes Leben, was wir hoffentlich mit begleiten dürfen.
Na klar!
Mach's gut, ciao, ciao.
Vielen lieben Dank.
Lass mal quatschen, der Podcast des Radios aus Hildesheim. Radius ist eine Fachstelle für Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention. Das Radius ist in Trägerschaft des Caritasverbands für Stadt und Landkreis Hildesheim. Gefördert wird das Radius durch die Stadt Hildesheim und den Landkreis Hildesheim. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung dar. Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.